So, Dala, willkommen, Tag 4. Wir haben schon einiges gelernt und gesehen und gehört. Und heute haben wir die internistischen Fallbeispiele mit Dr. Skos und mit Dr. Lentner. Ich danke noch einmal an beide, dass sie wieder dabei sind. Die haben immer einen sehr interaktiven Vortrag. Es wird ein intensiver Nachmittag, aber umso mehr spannender. Und das Wort ist deins, Skos.
Lieber Esmir, vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe mir gedacht, du wolltest die Einleitung jetzt kurz halten, aber okay. Schönen guten Tag auch an euch alle. Mein Name ist Christoph Skos. Wie gesagt, ich bin einerseits wissenschaftlich verankert im AKH in der klinischen Abteilung für Kardiologie bei der Professorin Siller und andererseits klinisch tätig transdanubisch in der Klinik Donaustadt und freue mich, dass ich heute mit euch diesen Vortrag machen kann. Um was wird es denn grob gehen? Ich hoffe, dass jeder von euch auch sein Handy vielleicht mit hat. Höchstwahrscheinlich. Wir werden ein paar Kahoots eingebaut haben und für diejenigen, die dann beim Quiz sehr gut abschneiden, gibt es dann vorne einen kleinen Preis, ein Snickers, je nachdem, wer wie gut von euch abschneidet, für den ersten Platz jeweils immer. Wir werden kurz eine Einführung, ich werde ein bisschen die Anatomie zeigen, dann wirklich die wesentlichsten Notfälle kurz beschreiben und dann mit den Quizzes ein bisschen abrunden. Wir sind sehr knapp mit der Zeit, ich hoffe, dass wir das in 3 Stunden gut und knackig durchführen können. Starten wir mal mit den Quellen. Ich kann euch hier nur ans Herz legen, natürlich die Bibel der inneren Medizin, den Herold, aus dem habe ich sehr viel sage ich mal auch, was die Krankheiten, die Pathophysiologie, die Differentialdiagnose und so angeht, mir angeschaut. Und ich glaube, dass jeder, der von euch mal innere Medizin machen will, wird sich sicher auch mit diesem Buch in Zukunft mehr befassen. Warum sind jetzt kardiologische Notfälle wichtig? Naja, sie sind sehr häufig. Sind mit einer irrsinnig hohen Mortalität vergesellschaftet. Und wenn ihr wisst, wie ihr richtig handeln müsst, dann könnt ihr diesen Patienten, die euch künftig im klinischen Alltag begegnen werden, ein gutes Überleben sichern. Dazu möchte ich euch jetzt Folgendes zeigen. Wir sehen hier von der nach ICD-10 kodiert. Mittlerweile gibt es in Österreich die Pflicht, dass ICD-10 kodiert werden muss. Nach ICD-10 kodiert die Sterbefälle in Österreich im Jahr 2022. Wir sehen hier 5 Spalten. Die sonstigen sind halt natürlich so ein Ausreißer, würde ich jetzt mal sagen. Das kann man jetzt nicht wirklich zuordnen. Wenn man sich aber anschaut, am 4. Platz ganz hinten Verdauungsorgane. Am 3. Platz die Atmungsorgane. Dann haben wir einen ganz großen Block, wir werden dann von der Kollegin sicher noch ein bisschen was hören, bösartige Neubildungen. Und natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe und wie dieser Vortrag auch lautet, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen an erster Stelle, was die Sterbefälle in Österreich angeht. Wenn man sich jetzt den deutschen Herzbericht genauer anschaut und das jetzt ein bisschen aufschlüsseln möchte, innerhalb der Herzerkrankungen, was denn in der Station bzw. bei den stationären Patienten die häufigsten Krankheitsbilder sind, die behandelt werden, so sehen wir am 1. Platz die ischämische Herzkrankheit oder auch koronare Herzkrankheit, KHK. Dicht gefolgt von den Herzrhythmusstörungen, der Herzinsuffizienz und nur ein kleiner Anteil, ganz spezifisch, ist der akute Herzinfarkt bzw. die Herzklappenerkrankungen. Was werden wir heute durchbesprechen? Alles, was ich hier jetzt in schwarz markiert habe. Ich entschuldige mich gleich, aufgrund dessen, dass dieses Thema einfach so umfassend ist, habe ich die Klappenvizien jetzt nicht hineingenommen. Stichwort Aortenklappenstenose, TAVI, Bioaortenklappenersatz oder Mitralklappeninsuffizienz sind jetzt nicht Teil dieses Vortrags. Wir werden uns aber sehr wohl der koronaren Herzerkrankung widmen und da auch natürlich den Akutsituationen, weil es soll ja um die Notfälle gehen. Herzrhythmusstörungen sowie die Herzinsuffizienz werde ich auch noch näher erläutern. Wollen wir mal kurz mit der Anatomie anfangen. Wir sehen hier aus dem Prometheus ein wunderschönes Bild aufgemalt. Wir sehen natürlich die Aortenwurzel und davon nach links abgehend den linken Hauptstamm. Es ist wichtig, dass man sich dann diese Kodierung auch schon merkt, weil im klinischen Alltag sagt dann auch niemand mehr. Also da werden diese Abkürzungen, die man aus dem Englischen jetzt nimmt, wie Left Main für den linken Hauptstamm eigentlich viel häufiger verwendet, als dass man jetzt andere Abkürzungen verwendet. Aus dem linken Hauptstamm abgehend einerseits der Ramus Circumflexus oder die Circumflex Artery und entlang des Septums entlanggehend die Left Anterior Descending Artery. Man sieht dann weiter, wenn man koronarangiografisch Befunde schreibt, jene Arterien, die von der LAD abgehen, werden auch als Diagonaläste bezeichnet und jene Äste, die aus der Circumflexus abgehen, sind die Obtuse Marginal Äste und absteigend mit 1, 2 und 3 nummeriert. Und rechts haben wir die rechte Koronararterie, Right Circumflex Artery. Sollte es eine Abspaltung zwischen dem Ramus Circumflexus und der LAD geben, also genau wenn man sich das mit der Maus hier ansieht, hier dazwischen einen Ast geben, der rausgeht, dann ist das ein Ramus Intermedius, man nennt es dann auch eine Trifurkation, je nach Bild, was man bei der Angiografie sieht. Hier nochmal ein zugegebenermaßen eher hässliches und altes Bild, einer Koronarangiografie. Aber man sieht hier natürlich in der selektiven Choro einerseits die RCA, wie wir sie vorher besprochen haben, und andererseits hier Left Main mit der LAD und der CX, die abgehen. CX, LAD. Kommen wir jetzt ein bisschen weiter in die Pharmakologie, weil es soll ja auch ein Teil sein dieses Notfallvortrags, hier aus einem Paper eine recht aktuelle Zusammenfassung der gängigen Antiarrhythmika und der Rezeptoren, wo sie wirken. Vielleicht die wichtigsten kurz zusammengefasst, 1, 2, 3, 4, wer es noch kennt. Wir haben hier 1 die Natriumkanalblocker, bei 2 die Beta-Blocker, bei 3 haben wir die Kaliumkanalblocker und bei 4 die Calciumkanalblocker. Die wichtigsten Vertreter habe ich hier noch einmal zusammengefasst. 0 sind diejenigen, die die Funny Channels blockieren, also die spontane Depolarisation. Da ist zum Beispiel das Ivabradin zu nennen. Klasse 1 Antiarrhythmika ist jetzt auch in letzter Zeit wieder im Trend, das Lidocain. Im angloamerikanischen Raum wird das auch viel häufiger verwendet, bei uns eher weniger. Klasse 2 Beta-Blocker, Metoprolol, Esmolol, you name it, da gibt es jede Menge davon. Amiodaron wird oft als Klasse 3 Antiarrhythmikum bezeichnet, aber es wirkt auch auf viele andere Rezeptoren gleichermaßen. Und Klasse 4 bei den Calcium-Antagonisten haben wir beispielsweise das Verapamil. Aha. Ah, das war die Zusammenfassung. Jetzt kommen wir zu den kardiologischen Notfällen. So. Ich habe das immer so aufgebaut, eben angelehnt auch an den Herold, dass ich immer mit einer kurzen Definition beginne und dann über die Äthiologie, Pathophysiologie ein bisschen was erzähle. Die KHK ist nichts anderes als die Atherosklerose der Koronararterien. Wenn man sich überlegt, ich möchte kurz eine Frage ins Plenum stellen, wann glauben die meisten, wann ungefähr die KHK anfängt oder wann die ersten Lipid-Plaques beginnen, sich in unserem Körper zu bilden? Weiß das irgendwer? Also wann beginnt quasi die Karriere der KHK? Sind es eher die 40er Jahre, die 50er, 60er, mit 70 Jahren? Ja? 40, nein, in den 20ern beginnt schon. Mit 25 Jahren kann man sagen, kann man schon die ersten also atherosklerotischen Plaques meistens feststellen. Da beginnt dieser Prozess eigentlich schon. Der zieht sich dann natürlich über Jahre hinweg und fördert dann vor allem in den Koronarien die Plaquebildung, wenn man diese Risikofaktoren, die wir dann in weiterer Folge noch kurz besprechen werden, nicht in Schach hält, wird dieser Plaque immer größer und stenosiert. Ganz im Allgemeinen die koronare Herzerkrankung. Wer sich da genauer einlesen möchte, das ist nämlich ein irrsinnig umfassendes Thema, wo sich ständig etwas ändert. Es gibt einen netten Review im Nature von Libby, der wird sehr oft auch zitiert, was diese Themen angeht. Prinzipiell, wenn wir dann diese Stenose haben und das Herz distal weiter dieser Stenose schlechter versorgt wird mit Blut, folglich natürlich weniger Sauerstoffversorgung im Muskel führt, haben wir eine sogenannte Supply-Demand-Disbalance und dies führt klinisch symptomatisch natürlich zu diesen Symptomen dieser Brustenge. Muss aber nicht sein. Es kann sich auch in vielen anderen Formen präsentieren. Es kann auch sein, dass man natürlich nie eine Brustenge hat und plötzlich einfach fulminant irgendein Plaque rupturiert und man einen plötzlichen Herzinfarkt erleidet. Man kann das gar nicht so sehr festlegen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr heterogene Gruppe an Symptomen und an Pathophysiologien, die hier zusammenfließen. Aber im Grunde genommen ist die KHK immer auf diese stenosierenden Plaques zurückzuführen. Es ist mit Abstand die häufigste Todesursache weltweit. Damit sind ja auch gemeint natürlich nicht nur der Herzinfarkt, sondern auch alle Folgen dieser Herzunterversorgung. Und wie bereits erwähnt, eine Ruptur oder Erosion dieser vulnerablen atherosklerotischen Plaques, die wir mittlerweile, wie wir wissen, schon in den mit 25, 26 anfangend bekommen, führen dann eben zu der fulminanten, zum Herzinfarkt beispielsweise. Hier haben wir noch einmal grafisch kurz in der alten Nomenklatur, wenn man sich das anschaut, den Unterschied zwischen STEMI und NSTEMI. Der STEMI, kurz abgekürzt für den ST Elevation Myocardial Infarction und der NSTEMI folglich für den Nicht-ST-Hebungsinfarkt. Was ist da die Hypothese, warum der pathophysiologisch in einem Fall hebt und im anderen nicht? Wenn wir uns das hier nochmal ansehen, wir haben hier dieses Thin Cap Fibroateroma, also diesen, ich weiß nicht, ob man die Maus sieht, man glaubt, man sieht die, oder? Ja. Sieht man hier natürlich diese Lipidansammlung, die sich über Jahre angehäuft hat. Es kommt, aus welchen Gründen auch immer, zu einer Ruptur. Thrombozyten spielen in dieser Situation natürlich eine sehr große Rolle, weil sie dann mit dem von Willebrand-Faktor aus dem exprimierten Zellinneren beziehungsweise aus der rupturierten Zellmatrix dann sich verbinden. Es kommt zu diesen riesen Thromben und diese Thromben können dann je nachdem entweder einen riesigen Verschluss fördern, einen Totalverschluss, Man hat immer gemeint, dass das in weiterer Folge diesen STEMI, diesen ST-Hebungsinfarkt bildet. Die andere Möglichkeit ist, dass natürlich kein fulminanter Verschluss, keine Totalokklusion folgt, sondern dass dieser Thrombus weiter distal kleinere Gefäße blockiert und dann eben eher zwar genauso Symptome macht, genauso gefährlich ist, aber dann eher als End-STEMI zu sehen ist. Also es ist, wurde angenommen, dass es weniger fulminant einfach ist. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, was einen Herzinfarkt oder sagen wir, was im Bereich dieser Herzinfarktdefinitionen ein bisschen ein Problem darstellt. Und zwar werdet ihr dann später in der Klinik merken, dass es immer wieder Patienten gibt, die mit den Symptomen und der Klinik eines Herzinfarkts kommen. Brustenge, unspezifische EKG-Zeichen, also so wie wir das beim End-STEMI zum Beispiel sehen würden, eine Angiografie zugeführt werden. Das heißt, es werden sich die Gefäße angeschaut, ob da jetzt ein Verschluss vorliegt oder nicht. Und der Angiografeur beschreibt, er sieht nichts. Es ist kein Verschluss da, es gab keine Plakruptur. Man nennt es auch Minoka, wenn es ein Herzinfarkt war, also ein Myocardial Infarction, ohne Occlusion on Coronary Angiography. Inoka oder Anoka, je nachdem. Aber dieses Noka, das ist ein Begriff, der in Zukunft sicher immer mehr geprägt sein wird, bedeutet nichts anderes, als ich habe Symptome der KHK oder in weiterer Folge des Herzinfarkts oder der Vorstufen, kann bei der Angiografie aber keine Stenosen erkennen, die diesen Infarkt oder diese Klinik erklären würden. Die Ursache dahinter wird vermutet, dass einfach diese Embolien, die ihr gesehen habt vorher, diese kleinen thrombozytären Aggregate, so klein sind, dass wirklich nur die Arteriolen, die noch weiter distal gelegen sind, blockieren und damit eben diesen in der Angiografie nicht sichtbaren Bereich betreffen. Das ist der Unterschied. Ist jetzt hier nämlich auf der rechten Seite diese Ischämie, wo eine Obstruktion stattfindet, sprich ein Plak, der rupturiert und dann eben diesen Infarkt auslöst und hier in der Angiografie keinen Befund. Das ist der Unterschied. Nur damit ihr wisst, Inoka, Anoka bzw. Minoka, weil das ist der Herzinfarkt ohne angiografischen Nachweis. Das wird in Zukunft immer spannender und immer mehr werden. Kommen wir nun zur Definition, wie das die ESC klassifiziert. STEMI versus End-STEMI, wie gesagt, ist eher alt, weil man einfach gemerkt hat, dass eher die Definition Occlusion versus Non-Occlusion relevanter ist. Nämlich, wenn man sich anschaut, haben Patienten mit Okklusion immer einen STEMI, ist die Antwort nein. Es gibt oft auch Patienten, die haben einen sehr, sehr ausgeprägten Befund in der Angiografie, wo man eindeutig eine Okklusion sieht, aber sie haben eben keinen STEMI im EKG. Und das ist eben der große Unterschied. Das heißt, man wird in Zukunft immer mehr, wahrscheinlich auch in der Nomenklatur, auf OMI versus NOMI, also den Occlusion Myocardial Infarkt versus Non-Occlusion Myocardial Infarkt setzen. STEMI, End-STEMI wird aber nach wie vor noch ganz häufig verwendet. Was ist da nämlich der Unterschied? Das habe ich nämlich hier aufgeschrieben. Viele Okklusions-MIs haben nämlich keinen STEMI. Das Problem ist jetzt, wenn wir einen Patienten haben, der klinisch hoch auffällig ist und eine Okklusion in seinen Koronarien hat, wir klassifizieren ihn aber als End-STEMI, dann gehen wir quasi in unseren Pathways davon aus, dass er weniger gefährlich ist, als jetzt ein Patient, der einen STEMI erleidet. Tatsache ist aber jedoch, dass durch diese Verzögerung dieser schnellen Angiografie, also der Therapie, die Patienten eigentlich häufiger sterben. Deswegen wird in Zukunft OMI versus NOMI wesentlich wichtiger sein. Das habe ich jetzt hier noch einmal kurz eben zusammengefasst. Der End-STEMI ist nämlich bei beiden möglich, sowohl bei der Okklusion als auch bei der Nicht-Okklusion. Wie therapieren wir das Ganze jetzt? ACS ist das Akronym, was sich die ESC hier ausgedacht hat. Sprich, haben wir ein abnormales EKG? Wie sieht der klinische Kontext aus? Und ist der Patient stabil oder nicht? Das Schwierige an diesen ganzen Klassifikationen, muss ich aus meiner klinischen Erfahrung jetzt sagen, ist, wir versuchen natürlich immer, uns an irgendwelche SOPs zu halten und immer alles in Schubladen und schwarz-weiß und möglichst genau definiert, alles schön abzuarbeiten. Tatsache ist, das geht oft nicht. Es sind viele verschiedene Krankheiten, Krankheitssyndrome, die oft in den Patienten einfließen und es ist nicht immer so eindeutig, wie wir glauben. Deswegen ist eher von so einer Art ACS-Vorgangsweise im Sinne von, schaut euch das EKG an, ob es abnormal ist oder nicht, schaut euch den klinischen Kontext im Allgemeinen an und schaut euch an, ob der Patient stabil ist oder nicht. So kann man dann nämlich, wenn man sich oben diese farbliche Kodierung ansieht, mehr oder weniger einschätzen. Natürlich, je roter es wird, desto, sage ich einmal, gefährlicher ist es für den Patienten und je blauer, desto mehr Zeit hat man oft beim Patienten. Was ist wichtig für euch, wenn ihr in der Klinik seid, wo man aufpassen muss auf jeden Fall? Es wird standardmäßig immer natürlich ein Labor mit abgenommen. Wenn das Troponin massiv ausgelenkt ist, Wenn ihr EKG-Dynamiken beobachten könnt, sprich wenn die Patienten zu euch kommen und nach ein, zwei Stunden in einem Folge-EKG beispielsweise deutlichere Erhebungen zeigen oder Senkungen zeigen oder T-Welleninversionen zeigen, dann ist das eine EKG-Dynamik, darauf muss man aufpassen, genauso auch bei einem hohen Grayscore. Grayscore, für alle, die es nicht wissen, ist eben eine Möglichkeit auch zu quantifizieren, ob dieser Patient eine hohe Mortalität hat, an einem Herzinfarkt oder an Symptomen eines Herzinfarkts zu sterben. Könnt ihr euch auf MD-Calc beispielsweise anschauen. Ich habe es hier noch einmal zusammengefasst, eben wenn man sich MD-Calc, ich weiß nicht, wer das kennt von euch, ist eine ganz interessante Seite, die man im klinischen Alltag gut verwenden kann, für die verschiedensten Sachen. Hier beispielsweise eben der Grayscore, wenn man sich jetzt einen Patienten vorstellt im Alter von 77 Jahren, mit einer moderaten Herzfrequenz von 75, also eigentlich nicht abnormal, aber schon einer leicht erniedrigten Systole und einem erhöhten Kreatinin, also schon Zeichen einer Niereninsuffizienz, sonst aber eigentlich keinen Auffälligkeiten, außer leichten Dekompensationszeichen im Sinne von feuchten Rasselgeräuschen oder einer Erweiterung der Vena jugularis, dann sehen wir schon, dass eine 16%ige Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Patienten innerhalb von 6 Monaten sterben. Das heißt, hier habt ihr einen Patienten mit einem hohen Risiko, dass er an der kardialen Sache, die er gerade erleidet, relativ schnell sterben kann. Und dementsprechend müsst ihr eure Therapie auch schnell anpassen und auch die Diagnostik entsprechend anpassen. Was soll man generell beachten? Manche von euch kennen vielleicht The House of God, das wird immer wieder gerne zitiert in diversensten Pharma-Vorträgen habe ich zum Beispiel auf meiner Uni damals gelernt. Die erste Maßnahme natürlich in jeder Art von Notfall ist einmal Ruhe zu bewahren, durchzuatmen und sich einmal einen genauen Plan zu machen, beziehungsweise mal deine Nerven nicht wegzuschmeißen. Ich bin ein großer Fan von Akronymen. ABC, SO per Cures, die Ampler ist natürlich so ein Klassiker, den man immer wieder gerne verwendet. Und wer sich mit Notfällen gerne auseinandersetzt, dem sei nahegelegt, sich mit Basic Life Support, beziehungsweise wenn man sich noch näher damit auseinandersetzen möchte, mit Advanced Life Support auseinanderzusetzen. Und prinzipiell gilt immer die Devise, wenn man langsam arbeitet, dann arbeitet man smooth und wenn man smooth arbeitet, dann ist man schnell. Wenn man jetzt ein EKG bei so einem Patienten macht, hier kurz ein Bild, wir haben es vorher mit der Anatomie schon gesehen, noch einmal zusammengefasst, Left Main, den sieht man hier jetzt nur leicht angedeutet, davon abgehend die Circumflex Artery und die LAD und hier die RCA. Und rechts davon in dieser Tabelle zusammengefasst, welche Ableitungen welchen Bereich des Herzkranzgefäßes ungefähr abdecken. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, beim Patienten hier ungefähr wird die Ableitung V1 geklebt, beziehungsweise die Elektrode für V1, V2, V3, V4, V5 und V6 wird so nach hinten in so einen Bogen geklebt. Und so könnt ihr euch dann auch entsprechend ableiten, dass wenn ihr V1 bis V2 Auffälligkeiten seht, der anteroszipitale Anteil des Herzens betroffen ist und das vor allem im LAD-Stromgebiet liegt beispielsweise. Während wenn man hingegen in 2, 3 und AVF zum Beispiel Senkungen oder Hebungen sieht, je nachdem, dann wird eher die RCA betroffen sein, also die Hinterwand. Man spricht ja dann klassischerweise oft auch von einem Hinterwandinfarkt. So kann man sich das ungefähr auch anschauen und ist auch ganz wichtig, dass man sich das vielleicht mal merkt. Wie schaut dieser Ablauf dann im EKG aus? Initial, wenn der Patient in dem Moment just einen Infarkt erleidet, sprich dieser Thrombus rupturiert und entweder zu einer partiellen oder zu einer totalen Okklusion führt, kommt es in erster Linie zu einem T-Wellen-Spike. Man spricht dann auch von hyperakuten T-Wellen. Ist auch das die Winter-Sign, wird das gerne genannt. In weiterer Folge senkt sich diese T-Welle ab. Es kommt zu einer T-Welleninversion, das ist das sogenannte Wellensign. Und wir fangen meistens diese Patienten in diesem Stadium ab, im Stadium der ST-Streckenhebung. Das ist eigentlich der klassische Moment, wo wir sie auffangen. Ein abgelaufener oder alter Infarkt zeigt dann oft eine prominente Kutzacke. Wo messen wir die ST-Strecke? Am sogenannten J-Punkt. Ich habe ihn hier noch einmal dargestellt. Der Übergang von QRS in die ST-Strecke. Es gibt einen Fallstrick bei der EKG-Analyse. Und zwar, also kommt gleich, davor noch, wann ist jetzt von einem ST-Hebungsinfarkt zu sprechen? Wenn mindestens 2 benachbarte Ableitungen betroffen sind. Benachbart bedeutet beispielsweise eine Brustwandableitung, wenn V1 und V2 ist benachbart, V4 und V5 ist benachbart. Weiters zusammengehören sind 2, 3 AVF zum Beispiel für die hinteren oder 1 und AVL für die CX beispielsweise. Es gibt einen Spezialfall, V2 und V3 darf ein bisschen mehr heben. Junge Männer dürfen mehr als 2,5 mm in V2 bis V3 haben. Hebung am J-Punkt gemessen. Erst dann wird es als ST-Hebung gewertet. Wichtig, 2 Ableitungen, die nebeneinander sind. Und wenn es nicht gerade V2, V3 sind, weil bei V2 und V3 müsst ihr aufpassen, die müssen mehr als 2,5 mm haben bei einem jungen Mann, dass sie überhaupt als ST-Hebungsinfarkt gewertet werden. Sind das jetzt Männer, die älter als 40 sind, dann verschiebt sich dieser Grenzwert auf 2 mm, größer gleich 2. Und bei Frauen allgemein ist man besonders vorsichtig, größer 1,5 mm in Ableitungen V2 bis V3 wird als STEMI gewertet oder als ST-Hebung. Alle anderen Ableitungen ist nur mehr als 1 mm, größer gleich. Das ist der Punkt, was ich jetzt noch kurz erwähnen wollte. Worauf man nämlich besonders achten muss, ist, oft werden euch EKGs begegnen, in denen der QRS-Komplex größer 120 Millisekunden ist, sprich irgendeine Blockierung vorhanden ist. Die heben sehr gerne optisch. Man schaut sich dieses Bild an und dann sieht man, dass diese ST-Strecke sich so komisch nach oben bewegt und auch diesen Katzenbuckel, wie man das so schön nennt, irgendwie zeigen. Sind aber keine STEMI-Äquivalente. Bei Schenkelblockierungen muss man nämlich andere Kriterien anwenden, und zwar beispielsweise die Scabossa-Kriterien. Da zählt nämlich, ob diese Hebung oder Senkung im Vergleich zum QRS-Komplex konkordant bzw. diskordant ist. Das muss man sich dann anschauen. Sprich, wenn ich jetzt diese Hebung sehe, ist eine konkordante Hebung zum positiven QRS-Komplex sichtbar, dann ist das wesentlich gefährlicher, als wenn dieser QRS-Komplex negativ ist und da so eine Hebung sichtbar ist. Weil häufig sieht man eben einen negativen QRS und da hier diese Hebung. Aber in diesem Fall muss mindestens 25% dieser S-Zacke erfüllt sein, damit man von einem Hochrisiko-EKG spricht. Das wäre dann ein STEMI-Äquivalent. Noch eine wichtige Sache: jeder Patient, der einen De-Novo-Schenkelblock hat, wird auch als Infarkt-Äquivalent gesehen. Bitte.
Weil wir jetzt gerade bei den Scabossa-Kriterien sind, letztem Jahr oder so sind die ja ein wenig unter Kritik geraten. Verwendet ihr die immer noch oder habt ihr was anderes, gar nichts mehr in Verwendung?
Ist eine sehr gute Frage und ist absolut vom Kliniker abhängig. Prinzipiell sieht man diese EKGs sehr selten. Also das ist nichts, was häufig passiert. Ich kann mich erinnern aus meiner präklinischen Zeit, wo ich einen Notarzt viel gefahren bin, also als Fahrer damals noch, weil ich habe auch einen Rettungs-Background. Ein Notarzt hat mir erzählt, in seinen 10 Jahren Karriere hat er nie anhand dieser Scabossa-Kriterien einen STEMI deklariert. Ein neuer Schenkelblock ja, aber ein bekannter Schenkelblock mit dieser Form von Dynamik hat er nie gesehen. Ja? Das heißt, das war die eine Geschichte. Und was jetzt die Klinik angeht, man muss es natürlich im Hinterkopf behalten, aber üblicherweise, es ist so klinikerabhängig. Also ich kann keine wirkliche Antwort auch darauf abgeben, ehrlicherweise. Wenn das die Frage beantwortet? Schon. Okay. Noch eine Frage? Nein. Genau. Ein EKG, was man sich unbedingt auch merken muss, sind diese, weiß jemand, was das ist, wie das heißt? Schaut aus wie eine Flosse. Man nennt es Shark Fin Sign. Ja, das ist auch ein hochpathologisches EKG. Ist insofern dann sichtbar, wenn hochrelevante Stenosen plötzlich und akut auftreten. Zum Beispiel ein Hauptstammbild. Wenn der Hauptstamm die Left Main blockiert und alles distal dahinter zu ist und der Patient de facto schnell verfällt, dann hat er oft so ein Shark Fin EKG. Ist ein hochpathologisches EKG und ein STEMI-Äquivalent. Herzinfarkt. Hier die Handlungsleitlinien, also die Handlungsempfehlungen, die Niederösterreich hat. Die Wiener haben es jetzt nicht so öffentlich, aber Niederösterreich kann sich jeder nachschauen. Es ist alles wunderbar, kann man googeln, kann man schnell finden. Wie wird das jetzt prinzipiell behandelt? Ein STEMI, es wird, wie gesagt, nach wie vor nicht OMI versus NOMI unterschieden, sondern es wird noch immer von STEMI versus NSTEMI geredet. Bedeutet jetzt, wenn wir einen STEMI diagnostizieren, ein Patient der Klinik zeigt und diese entsprechenden ST-Kriterien, die wir vorher im EKG definiert haben, aufweist, wenn wir die Möglichkeit haben, den Patienten unter 2 Stunden einem Herzkatheter zuzuführen, wird er geloadet, sofern keine Kontraindikationen vorhanden sind. Kontraindikationen, können Sie euch denken, alles, was mit Blutungen zu tun hat, in erster Linie. Wenn dieser Patient keine Kontraindikationen hat, unter 2 Stunden einen Katheter zugeführt werden kann und einen STEMI aufweist und die entsprechende Klinik zeigt, wird er mit einem PCY, ISS und Heparin geloadet und einem Herzkatheter zugeführt, angiografiert und höchstwahrscheinlich einen Stent bekommen. Dazu kommen wir noch später. Wenn wir jetzt uns irgendwo im Land befinden und kein Katheter zum Beispiel greifbar ist und auch keine Transportmöglichkeit besteht, das unter 120 Minuten zu schaffen, so besteht die Möglichkeit des behandelten Klinikers, eine sogenannte Lysetherapie durchzuführen. Tenekte Blase wird dazu verwendet. Lysetherapie bedeutet, es wird de facto alles gehemmt. Also es ist ein rekombinanter Plasmininhibitor. Und im Endeffekt wird damit versucht, diesen Thrombus, der sich da im Herz gebildet hat, aufzulösen. Ist aber unfassbar gefährlich aufgrund des Blutungsrisikos, was natürlich im Nachhinein folgen könnte. Also die Angiografie mit Stent ist natürlich wesentlich sicherer. Beim NSTEMI unterscheidet man vor allem, ob sich der Patient in einem symptomatischen und stabilen oder instabilen Zustand befindet. Ein NSTEMI, der symptomatisch ist und instabil zu bezeichnen ist, also einen niedrigen Blutdruck, hohe Frequenzzeichen eines Schocks zeigt, wird auch eigentlich fast wie ein STEMI behandelt, mit dem Unterschied, dass kein PCY-Inhibitor, also kein Ticagrelor verabreicht wird. Die Patienten, bei denen eigentlich eine asymptomatische Klinik vorhanden ist und die stabil sind, die haben eigentlich viel Zeit. Die werden dann auf die Warteliste in den Kathetern gesetzt und dann schön langsam abgearbeitet. Was passiert dann? Ich habe es jetzt schon ein bisschen mit dieser Angiografie und dem Stent vorweggenommen. Es wird ein Stent implantiert. Wir haben hier noch einmal, wie man sich das vorher vielleicht noch von dem Bild gemerkt hat, eine Koronarie, die hier quer aufgeschnitten wurde und ein Plug, das eine Stenose, die mindestens 50% betragen hat, ausgelöst hat, weiterer Folge einen Herzinfarkt gemacht hat oder ausgelöst hat. Wir schieben einen Draht mehr oder weniger vor, auf diesem Draht ist ein Ballon mit einem Stent befestigt, dieser wird ausgedehnt, es wird die Stenose aufgemacht und das Metallgerüst bleibt zurück. Früher waren das Bare Metal Stents, also Stents, die ausschließlich aus einem Metallgerüst bestanden haben. Mittlerweile sind diese Stents durch Beschichtungen ergänzt, die dazu führen, dass, wir werden das dann noch weiter klären später, eine Restenose verhindern sollen. Es handelt sich hier um spezielle Metallbeschichtungen. Das sind Legierungen, zum Beispiel Kobalt-Chromium oder Platinum-Iridium oder Platinum-Chromium-Beschichtungen, you name it. Da entwickelt sich auch in letzter Zeit immer mehr. Und dann gibt es eben Polymere, die dauerhaft beschichtet bleiben, also die wirklich 5, 6, 7, 8 Jahre im Körper drinnen bleiben oder länger. Und welche, die abbaubar sind, die nach 6, 12 Monaten beispielsweise schon weg sind und nur noch dieses Metallgerüst übrig lassen. Wir sehen hier eine Spezialaufnahme, eine sogenannte OCT, eine optische Kohärenztomographie. Sprich, wir haben uns jetzt hier diesen Querschnitt von der Koronare hergenommen und wir sehen hier, das, was hier gelb ist, das ist eigentlich Fett. Wir sehen hier, die Intima ist diese Schicht, die ganz zum Lumen heran ist. Und hier diese Aussparungen, wo diese weißen Pfeile hinzeigen, das sind die Stent-Struts. Das heißt, was man hier auf diesem Bild sieht, ist eigentlich schon ein alter Stent, der früher mal gesetzt wurde und wieder zugegangen ist. Damit diese Stents nicht zugehen, werden sie eben einerseits beschichtet, wie bereits vorher erwähnt, und andererseits müssen wir auch eine spezielle Therapie, die sogenannte duale Plättchentherapie, etablieren, damit diese Stents eben nicht entweder langsam in Form einer Restenose zugehen oder fulminant schnell in Form einer Stentthrombose zugehen. Stentthrombose ist eine sehr gefürchtete Komplikation einer jeglichen Stentprozedur, weil sie oft mit einem Reinfarkt vergesellschaftet ist und ein sehr schlechtes Outcome hat. Hier sehen wir es eben noch einmal im Querschnitt. Es bildet sich dann ein sogenannter Necrotic Core und es bildet sich eine Neo-Intima in weiterer Folge und diese Verdickung führt eben zu dieser Instant Neoatherosklerose und deswegen werden immer mehr neuartige Stents und auch Medikamentenanpassungen durchgeführt, um eben diesen Prozessen ein bisschen entgegenzuwirken. Wir sehen hier jetzt aufgezeichnet, jetzt haben wir gelernt, irrsinnig viel Inhalt, ich weiß. Der Patient hat einen Infarkt, kommt in den Katheter, wurde davor geloadet, weil er einen STEMI hatte, sprich er ist schon ein bisschen blutverdünnt, wurde angiografiert, wir haben im Bereich des Gefäßes eine relevante Stenose gefunden, wurde gestentet. Damit dieser Stent jetzt nicht nur zugeht und der Patient ein schönes, fröhliches Leben weiterführen kann, muss er eine sogenannte duale Plättchenhemmung nehmen. Wie lange er sie nimmt, ist Entscheidung des Angiografeurs. Prinzipiell sieht sie in erster Linie Thromboas, ASS, was es ja schon seit gefühlt 100 Jahren gibt, oder auch tatsächlich seit 100 Jahren gibt, wird ein Leben lang eingenommen. Zusätzlich wird ein potenter PCY-Inhibitor, also auch ein Medikament, das die Thrombozytenaggregation hemmt, mit eingesetzt. Und hier muss man unterscheiden, wenn der Patient an einem hohen Blutungsrisiko leidet, dann muss man diese verkürzen, diese Dauer. Wenn er an einem niedrigen Blutungsrisiko leidet, dann kann man eine längere Dauer in Kauf nehmen. Es ist alles ein sehr feines Spiel, um eben dieser Neoatherosklerose ein bisschen entgegenzuwirken. Prinzipiell, wie gesagt, ACS. Wenn er ein hohes Blutungsrisiko nicht hat, dann kann er 12 Monate bekommen, das ist ja Klasse 1a-Evidenz. Wenn er ein hohes Blutungsrisiko hat, dann 6 Monate, also eine leicht verkürzte DAPT. Wiederum bei stabilen Patienten, die einen Stent bekommen, das ist jetzt eher weniger hier Thema, die können zwischen 1 und 3 Monate DAPT bekommen, wenn sie ein hohes Blutungsrisiko haben. Die sind nicht so gefährdet. Weiters wichtig, ASS, ein PCY-Inhibitor natürlich, LDL-Senkung, Blutdruckkontrolle und die allgemeine Risikofaktoroptimierung, Stichwort Rauchen, Raucher aufhören, Raucherentwöhnung. Was ist jetzt für euch interessant, wenn ihr bei diesem Patienten dann als Kliniker unterwegs seid? Wenn da alles super, Morphium, wenn diese Patienten wirklich diesen diesen Herzschmerz haben und den, sagen wir, auf einer Skala von 1 bis 10 als 8, 9 wirklich drückend beschreiben, dann ist Morphium wirklich ein Top-Medikament, was in dem Moment den Patienten die Angst nimmt, den Schmerz nimmt und euch hilft, einerseits die Situation zu entschärfen und andererseits natürlich auch dem Patienten hilft, diese Situation ein bisschen erträglicher zu machen. Man gibt es üblicherweise von 1 bis 10 Milligramm, man gibt sich das in eine Spritze und ich bin eher ein Fan davon, es fraktioniert zu geben. Häufiger in der Klinik wird es aber auch einfach in eine Kurzinfusion gegeben und laufen gelassen. Und dann haben die Patienten die vollen 10 Milligramm bekommen, die volle Dröhnung quasi. Ich bin eher dafür, dass man das fraktioniert, sprich in eine Spritze aufziehen lässt und dann milligrammweise einfach verabreicht. Weiters wichtig, wenn die Patienten Tachykardien entwickeln, könnte man vorsichtig andenken, Beta-Blocker zu geben. Das ist nach wie vor noch ein Thema. Wie wir schon gelernt haben, ASS und Heparin sind bei STEMI und NSTEMI nach Ausschluss der Kontraindikationen Standard. Und wenn wir beim STEMI sind, je nachdem, je nach SOP, je nach Bundesland, je nach Klinik, wo ihr arbeitet, Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor. Vorsicht auf Blutungen, Vorsicht auf den Blutdruck, wenn ihr Beta-Blocker gibt und Vorsicht auf die Atemfrequenz, wenn ihr Opiate verwendet. Immer die Patienten monitieren. Auch ganz wichtig, wenn ihr einen Herzinfarkt diagnostiziert habt oder auch nur den Verdacht äußert und die Patienten für euch klinisch auffällig sind, Defibereitschaft herstellen. 2 Defipads picken, solange die Patienten stabil sind und reden, Defipads, weil wenn es dann soweit ist, wollt ihr nicht herumtun, sondern einfach den Schock abgeben. Ja, bitte.
Bekommen die Patienten standardmäßig einen Beta-Blocker?
Nein, absolut nicht. Also nur, wenn sie wirklich eine hohe Tachykardie zeigen. Man möchte natürlich hämodynamische Stabilität behalten. Mhm. Aber es wird angegeben in jeglichen Guidelines, erwäge, falls die Frequenz zu hoch ist. Weil Infarkte können, auch wenn sie nicht so fulminant sind, sehr stark vegetative Symptome erzeugen. Die Patienten haben Schmerzen, sie kriegen eine Tachykardie und sie kriegen oft zum Beispiel auch einen Bluthochdruck. Und für die Patienten wäre ein Beta-Blocker, wenn sie natürlich nach dem Ventral nicht gut ansprechen, durchaus eine Option.
Und bei welcher Herzfrequenz oder welche maximale Herzfrequenz würde man tolerieren, bis man sagt, okay, jetzt wird Zeit für einen Beta-Blocker?
Klinische Erfahrung. Ich weiß natürlich, es ist oft eine frustrierende Antwort. Ich kenne das ja selber auch, als ich angefangen habe, oft mit der Klinik. Man möchte es alles immer genau haben, aber oft geht es nicht so genau. Und jeder Oberarzt, jeder Kliniker macht es oft anders. Manche geben es auch gar nicht, zum Beispiel, ja.
Ich wollte noch ganz kurz fragen, wie echt das Loading aussieht, wenn man einen Patienten hat, der schon eine Antikoagulation mitbringt.
Ja, die häufigste Form, die wir haben wird, ist natürlich beim Vorflimmern, nicht, dass die also unterschiedlich. Das muss man sich natürlich durchdenken, wann die Patienten jetzt eine Blutverdünnung zusätzlich haben. Die eine Möglichkeit, wir haben vorher gesagt, Stentthrombose ist ein Thema. Das heißt, die Patienten haben rezent einen Stent bekommen, haben jetzt einen PCY plus ASS für 6 bis 12 Monate. In dieser Zeit ist ein Reinfarkt passiert, beispielsweise. Dann sind die Patienten geloadet. Das heißt, da wird nichts mehr gemacht. Die Patienten haben schon an Bord ein ASS und ein PCY-Inhibitor. Die zweite Möglichkeit ist, wenn sie V-Flimmern haben, ich nehme an, dass das eher die Frage ist, natürlich, wenn sie NOACs haben, sprich, wenn sie ein Apixaban oder eine Liquis oder ein was gibt es da noch? Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, also diese ganzen Lixiana, Pradaxa, Eliquis und wie sie nicht alle heißen. Gibt es eh nicht viele, aber die gibt es. Wenn Sie das haben, müssten Sie eigentlich auch geloadet werden. Ich muss diese Frage tatsächlich nochmal recherchieren, aber von meiner Logik her würde ich sie trotzdem loaden, weil man natürlich die NOACs nicht dafür einsetzt, im arteriellen System die Gerinnung zu hemmen, sondern sie eigentlich tendenziell eher für die venösen Gerinnungshemmungsgeschichten eingesetzt werden. Also ich würde sie dann wahrscheinlich trotzdem loaden, aber man würde mit einem weniger potenten PCY-Inhibitor anfangen, Clopidogrel in dem Fall. Wäre jetzt meine Einschätzung. Kann ich jetzt aber nicht hundertprozentig sagen, nach der ersten Pause werde ich die Frage genau beantworten. Ja? Genau. Aber es ist natürlich eine gute Frage, da muss man vorsichtig sein. Ja. Im Zweifel ist es schwierig. Rücksprache halten mit dem Zentrum, was man bei sich im Haus hat. Also wenn man jetzt in einem Haus ist, wo es einen Katheter gibt, am besten den diensthabenden Angiografen anrufen und wahrscheinlich wird man da auch 5 verschiedene Antworten hören, je nachdem. Ja, Mikrofon, Vorsicht.
Ich wollte nur kurz fragen, ich kenne es von der Rettung, dass je nachdem, welche Choron man anfährt, unterschiedliche gegeben werden, Clopidogrel, Ticagrelor. Mhm. Was ist da der Vor- und der Nachteil, beziehungsweise warum ist das unterschiedlich, also sogar in Wien jetzt?
Ja, Ganz einfach, es gab über die Zeit einfach Studien, die gezeigt haben, dass manche Sachen weniger potent sind, manche mehr potent. Clopidogrel hat das große Problem, dass es eine sehr hohe Anzahl an Non-Respondern gibt. 20-30%, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sprich, ihr habt diesen Patienten, der jetzt einen Stent bekommen habt, ihr wollt verhindern, dass die eine Stentthrombose bekommen. Ihr gebt ihnen ein Clopidogrel in dieser Meinung, ja, ja, passt, der wird keine Stentthrombose bekommen und die kriegen eine Stentthrombose, weil sie einfach Non-Responders sind. Bei Clopidogrel ist diese Zahl sehr hoch. Deswegen wird Clopidogrel eigentlich, wenn Sie jetzt in Wien zum Beispiel fahren oder in Niederösterreich, kaum mehr First Line gegeben, sondern wirklich nur bei hohem Blutungsrisiko. Ja? Ob es jetzt Prasugrel oder Ticagrelor ist, da bin ich tatsächlich überfragt, weil sich das erstens sehr häufig ändert und auch vom Zentrum, glaube ich, sehr unabhängig ist. Aber ich gehe vielleicht mal die Folien zurück. Was sagen die Niederösterreicher? Niederösterreich sagt Ticagrelor. Kann sich auf Prasugrel wieder ändern. Im Moment ist es Ticagrelor. Ja. Und wie gesagt, bei denen, die Clopidogrel hier in dem Fall, sieht man eigentlich eh auch, weil hier wird schon davon ausgegangen, dass natürlich ein hohes Blutungsrisiko vorhanden sein wird mit der Lysetherapie, wird eben hier Clopidogrel zur Lyse verwendet. Also das Clopidogrel, wie gesagt, ist von der Potenz nicht so stark thrombozytenhemmend und hat das Problem, dass eben viele Non-Responder vorhanden sind. Deswegen, wenn man jetzt auch auf die vorherige Frage vom Kollegen zurückgehen, wenn wir jetzt bei der DAP nochmal kurz stehen bleiben, die Patienten mit V-Flimmern, die einen Stent bekommen, die müssen ja auch antikoaguliert werden oder Thrombozyten gehemmt werden, die bekommen dann eine sogenannte Triple-Therapie. Das heißt, die haben überhaupt die volle Dröhnung. Ja, die kriegen einen Thromboast, die kriegen einen PCY-Inhibitor und die haben dann noch ein NOAC lebenslang. Ja, also die können de facto, wenn sie irgendwo stürzen, die haben ein unfassbar hohes Blutungsrisiko und bei denen wird dann eigentlich immer Clopidogrel verwendet. Ja. So, wo waren wir? Da waren wir. Kommen wir zum ersten Quiz. Esmi, wie sind wir mit der Zeit? Geht. Passt, das war ich schnell. Gut, Kahoot, ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Es gibt einen Preis zu gewinnen, ein Snickers. So, bitteschön, ich hoffe, es geht gleich. Jawohl. Noch irgendwer? Probiert es noch irgendwer gerade? Sonst würde ich starten. Passt. Na dann. Ja, bla bla bla. Ich glaube, es sind 15 Fragen. Ja. Ihr könnt in die Bilder auch reinzoomen. Es sind eins oder mehrere richtig, also kommt auf die Frage immer an. Ist Klasse 3 Amiodaron? Also was ist richtig? Das ist die Frage. So, eine Antwort, glaube ich, fehlt noch. Eigentlich müssten wir durch sein, oder? Mhm. 17 Leute, Klasse 3 Amiodaron, das ist korrekt. Passt. Passt. Richtige Antwort, Hemmung der Funny Channels. Und als zweite natürlich eine antiagenöse Wirkung und durch die Hemmung der Funny Channels eine Senkung der Herzfrequenz. Gut. Bis 30 runtergezählt sind oder bis 30 steht? Was sagst du jetzt mir?
Ungefähr 30 Sekunden.
Passt? Die Zeit ist ab. Oder gibt es noch wen?
Traut euch.
Genau. Aber passt. Na bitte. Ja, gar nicht so schlecht. Gut, die letzten 5 Sekunden.
3,
2. Gut. So. Passt.
Den haben wir ein bisschen überflogen. War ein bisschen eine freche Frage.
Also das war jener Score, der gesagt hat, wie wahrscheinlich ist es, dass man mit Herzinfarkt stirbt, wenn man aufgenommen wird. Oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Gut, jetzt wieder. Ja. Richtig ist nur die CPR. Ihr müsst euch ja denken, wenn ein Patient einen Herzinfarkt hat und als reanimierter Patient auf die Abteilung kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er stirbt. Rauchen ist im Herzinfarkt eigentlich wurscht, wenn man jetzt schon mit dem Infarkt kommt. Aha, noch eine Frage dazu. Genau, na, jetzt habe ich sie schon vorher gesagt. Richtig, tot innerhalb der nächsten 6 Monate. Nicht der Reinfarkt, der Tod. Na bitte. Das ist eine einfache Frage. Das denkt man sich oft genug. Sehr gut. Gut. Genau. RCA V4 bis V6. Nicht ganz. R23A5. Können wir uns das Bild vielleicht später nochmal anschauen. Genau. 1 und 4. Gemein. Sehr gut, nicht ganz an der P-Welle. Kann man zwischen Millimeter Geschichten, glaube ich.
Ja.
Es ist eine gemeine Frage, also ist auch nicht warum ich so gemein bin. Warum ist blau nicht richtig? Weil es V2 bis V3 ist und nicht V1, V2. Genau. Passt. Genau. Shark Fin. Ganz akuter. Sehr gut, richtig, wunderbar. Duale Plättchenhemmung. Genau. 1 bis 12 Monate ist einmal richtig, ISS lebenslang ist auch, also sofern kein V-Flimmern. Eine DAPT besteht aus PCY plus Acetylsalicylsäure und die PCY-Inhibitoren sind Clopipaso, Ticagrelor und Cangrelor als intravenöse Variante, wenn die Patienten nicht schlucken können zum Beispiel, weil sie intubiert sind. Nein, ist noch nicht Pause, aber bald. So. Kann ich bei einem Infarkt erwägen, MC, Myokardinfarkt. Sauerstoff kein Limit, das kein Limit ist ja schon so. Nein, man darf nicht ohne Limit Sauerstoff geben. Zielsättigung sind, glaube ich, unter 92 oder unter 90. Sauerstoff bildet Radikale und die können den Herzmuskel schädigen. Unterneckte Blase bei einem stabilen, nö, bei einem instabilen Patienten kann man es erwägen. Aber wenn er stabil ist. So, letzte Frage. Was sollte man auf keinen Fall vergessen? Die Wahl in den USA, das war letztes Jahr der Vortrag, deswegen hat, glaube ich, Trump gewonnen. Gut, hoppala. Genau, Aortendissektion ist eine wichtige Differentialdiagnose. Jede Form des Thoraxschmerzes bitte nicht vergessen. Das ist auch der Punkt mit den Blutverdünnern. Wenn ihr einen Patienten habt, der unspezifische EKG-Zeichen, ihr tendiert Richtung Enstemi, ihr gebt ASS, ihr gebt Heparin und er hat eine Dissektion. Nicht so leibend. Deswegen immer aufpassen. Gut, so, was sagt das Podium? Wer hat gewonnen? Robby oder Robby darf sich einen Snickers holen, ist er da? Gratuliere, bitte schön. Ja. Passt. Ich glaube, wir sind gut mit der Zeit. So. Bitte schön. Kurze Pause.
Wie lange ist die Pause? Damit wir auch den anderen Vortrag dann genug. Dann
also, ich habe, glaube ich, 3 Blöcke mit je einer Stunde so eingeplant ungefähr, oder?
Nein.
Bis wann darf ich?
Noch 30 Minuten hast.
Echt?
Ja.
Okay, passt.
Ja, dann müssen wir weitermachen. Gut. Also noch 20 Minuten hast du eigentlich.
Ah ja, echt? 1,5 Stunden? Ist das kürzer geworden? Oder war es letztes Jahr auch so lang? Aha. Gut, kommen wir zum zweiten Teil. Wer Pause machen will, aufs Klo gehen will, trinken will, bitte soll einfach jederzeit einfach durchgehen. Ja? Ihr habt folgendes Röntgenbild vor euch stehen. Wenn wir es vielleicht kurz systematisch beurteilen, wir sehen, dass es projektionsradiografisch mittig ist. Das erkennt man gut daran, dass die Trachea mittig ist, dass man von der Lunge die Apex links und rechts ungefähr symmetrisch beurteilen kann. Wir sehen EKG-Kabel, die da schon irgendwie am Patienten hängen, das heißt, der ist monitiert. Wenn man sich jetzt die Pleurasinusoide anschaut, das ist ja immer so dieses typische Bild, was man eigentlich da schon sieht, sieht man hier eine Verschattung, also hier sieht man zwar noch den Winkel, hier ist dieser Winkel schon weg und hier ist überhaupt komplett weg. Das heißt, das alles, was hier verdichtet ist, ist natürlich eine verdichterte Gefäßzeichnung, deutet auf eine pulmonalvenöse Stauung hin. Und wir sehen, dass der Herzschatten größer ist. Wenn ihr euch jetzt einen radiologischen Befund dazu anschauen würdet, würdet ihr oft sehen, Schlagwörter wie Transparenzminderung, pulmonale Stauung, vergrößerter Herzschatten. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, auf die Herzinsuffizienz. Es gibt eine WHO-Definition, es gibt eine pathophysiologische Definition. Aber prinzipiell ist eine mangelnde Versorgung der Organe in Ruhe und unter Belastung die Definition und klassischerweise die Kardinalsymptome, die man Atemnot, Knöchelödem und Müdigkeit bei den Patienten meistens feststellen kann. Man unterteilt sie jetzt in der ESC anhand der linksventrikulären Ejektionsfraktion in die Preserved Ejection Fraction, Heart Failure with Preserved, Heart Failure with Mildly Reduced und Heart Failure with Reduced Ejection Fraction. Sprich, die linksventrikuläre Ejektionsfraktion, je nachdem, wie gut oder schlecht die ist, definiert man die Klasse der Herzinsuffizienz. Wir messen das mittels Ultraschall und da gibt es 2 Methoden. Die eine ist natürlich die genauere nach Simpson, indem man sich da endsystolisch, enddiastolisch, wie auch immer, den linken Ventrikel ausrechnet und dann die Volumina irgendwie voneinander abzieht und dann schaut, was übrig bleibt oder prozentuell. Die andere ist das Eyeballing und das möchte ich euch hier auch kurz näher zeigen. Wer von euch schon mit transthorakalen Echos ein bisschen gearbeitet hat oder das schon gemacht hat, kennt natürlich die Standardschnitte schon ein bisschen. Wir machen parasternal lang und eine kurze Achse und wichtig natürlich applikal den 4-Kammer-Blick, beziehungsweise wenn man weiter schwenkt, dann den 5-Kammer-Blick, 2-Kammer-Blick, je nachdem. So schaut das dann ungefähr aus, wenn man sich das jetzt grafisch schön aufzeichnet. Wir haben natürlich hier links den linken Ventrikel, hier den rechten Ventrikel, Septum, linkes, rechtes Atrium, die Mitral- und die Trikuspidalklappe. So schaut das ungefähr aus, wenn man sich das nach Simpson jetzt berechnen möchte. Sprich, man macht den apikalen Vierkammerblick enddiastolisch, endsystolisch und dann im Zweikammerblick, wenn man natürlich auf 90 Grad Winkel noch so etwas machen möchte, den Zweikammerblick endsystolisch und enddiastolisch. Man kann aber auch was anderes machen. Man kann sich nämlich des Eyeballings bedienen. Und da stellt man sich die Frage, wenn man jetzt die lange Achse eingestellt hat, stellt man sich die Frage, ob die Mitralklappe, das anteriore Segel, das intraventrikuläre Septum berührt. Und vielleicht optisch ein bisschen einschätzt, wie gut kontrahiert dieser Ventrikel ungefähr. Wenn die Mitralklappe das intraventrikuläre Septum berührt und wir optisch eine gute Kontraktilität haben, wunderbar, EF ist über 50. Wenn die Mitralklappe das intraventrikuläre Septum nicht berührt und wir optisch ein bisschen eine reduzierte Kontraktilität feststellen, haben wir eine reduzierte EF. Und wenn sich die Mitralklappe eigentlich fast gar nicht mehr bewegt oder kaum bewegt und die Kontraktilität des linken Ventrikels optisch auch schlecht imponiert, dann haben wir eine stark reduzierte Linksventrikelfunktion. Ich habe es hier jetzt einmal in Gelb eingezeichnet grafisch und wir kommen jetzt gleich zu angewandten Bildern. Ist jetzt hier parasternal lange Achse, einmal das lange Segel und einmal das intraventrikuläre Septum und einmal hier im linken Ventrikel. Wenn sich es jetzt bewegt, dann sehen wir hier natürlich das anteriore Segel, das gegen das intraventrikuläre Septum schlägt. Und hier natürlich nicht in der vollen Ausprägung, aber man kann schon ein bisschen schätzen, dass der linke Ventrikel hier eigentlich gut kontrahiert, rein optisch. Ja? Gute Pumpfunktion, passt. Noch einmal zusammengefasst, dieser Bereich. Wie schaut es jetzt hier aus? Das alles ist linker Ventrikel übrigens, das sieht man, weil hier der linksventrikuläre Ausflusstrakt natürlich mit der Aorta hier anschließt. Hier ist das Segel. Es berührt eindeutig nicht das intraventrikuläre Septum. Und wir haben hier zwar schon eine Kontraktilität gegeben, aber wenn man ein bisschen erfahren ist und es öfters gesehen hat, dann merkt man schon, das geht nicht so ganz zu, wie wir es gern hätten. Nochmal zusammengefasst. Also hier schon eine leicht reduzierte EF oder mittelgradig reduzierte EF. Und hier sehen wir eigentlich, dass der Ventrikel schon fast steht. Das Segel bewegt sich zwar noch, es öffnet noch ein bisschen, aber es schlägt eigentlich nur noch so ein bisschen aus. Hier ist ein Riesenplatz in diesem linksventrikulären Ausflusstrakt. Das Septum ist meilenweit entfernt und der Ventrikel ist gigantisch. Ihr seht ja auch schon wieder, wie das Atrium davor eigentlich aufgebläht wirkt. Riesig. Das ist eine stark reduzierte EF. Um dem Ganzen jetzt ein bisschen einen akademischen Stempel aufzudrücken, das ist tatsächlich auch validiert, ich meine es jetzt nicht in einem Top-Channel, aber trotzdem, diese Eyeballing-Methode, die ich euch gerade beschrieben habe, wenn ihr das 60 Mal unter Feedback macht, dann könnt ihr entsprechend die EF klinisch gut einschätzen und könnt sagen, ist es eine normale EF, ist es eine mittelgradig oder ist es eine schlechte EF. Man sieht nämlich hier, man hat in, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, Gudmundsson, ich glaube in Schweden, hat man eine Studie gemacht, in der man eben einerseits nach Simpson die Geräte berechnen hat lassen, wie die EF ist und andererseits nach Eyeballing die Kliniker gefragt hat und man sieht eigentlich eine ganz positive Korrelation. Ich glaube 0,9 war der Koeffizient. Also das hat wunderbar miteinander korreliert. Und sie haben postuliert, wenn man 60 Untersuchungen macht, dann ist man fähig, diese Untersuchung gut durchzuführen. Welche Formen gibt es jetzt? Ganz im Allgemeinen. Wir können eine Linksherzinsuffizienz, eine Rechtsherzinsuffizienz und eine Globalinsuffizienz unterscheiden. Die Äthiologie davon, woher das alles kommt, ist wirklich mannigfaltig. Unglaublich viele pathophysiologische Mechanismen. Aber wir sind schon wieder beim Anfang des Vortrags. Die KHK plus ein modifizierter Lifestyle-Faktor, die arterielle Hypertonie, machen ungefähr 70-90% der Fälle aus. Irrsinnig viel. HFpEF, ein besonderer Fall. Ungefähr 50% der Patienten haben eine HFpEF. Bedeutet, ihr schallt diese Patienten und die Herzinsuffizienz macht sich im Schall nicht bemerkbar. Weil ihr seht, eigentlich pumpt das ja. Aber klinisch hat er dicke Beine, ist gestaut, kriegt keine Luft, hat ein irrsinnig hohes BNP und braucht eine Therapie. Aber die EF ist normal. Das nennt man HFpEF. Wie erklärt man das jetzt pathophysiologisch? Ist komplex. Ich brauche es auch jedes Mal, muss ich mir das immer wieder durchlesen, wie das funktioniert. Ihr habt hier oben einen gesunden Querschnitt des linken Ventrikels. Enddiastolisch, endsystolisch. Und ihr seht, die Relaxation enddiastolisch, die schaut so aus, beim Gesunden. Endsystolisch schaut so aus, relativ eng, gesunde EF. Im Vergleich dazu, in Ruhe, ist die Enddiastole, der Querschnitt des linken Ventrikels, schon vermindert. Der relaxiert nicht so gut, der fühlt sich dadurch nicht so gut. In Ruhe aber pumpt er visuell eigentlich normal und er bringt dieses Blut raus. Aber durch diese verminderte Relaxation und diese verminderte diastolische Füllungsphase kommt es zu einer Art Stauung. Wenn man das jetzt einer Belastung aussetzt, das Herz, sieht man, dass unter Belastung natürlich hier die Endsystole wesentlich enger ist als hier beim kranken Patienten. Das heißt, der kriegt das nicht ganz so raus im Volumen, wie wir es gern hätten. Und die Enddiastole schaut zwar ähnlich aus. Ja, wenn man sich das jetzt zusammenfasst, wir haben eine limitierte endsystolische Kraft. Irgendwann kann das Herz das mit der Chronotropie auch nicht mehr kompensieren. Normalerweise natürlich kriegen wir eine Tachykardie, die versucht das irgendwie zu kompensieren. Das funktioniert irgendwann auch nicht mehr. Und dementsprechend kriegen wir in Summe ein reduziertes Herzzeitvolumen raus. Vor allem bei Belastung natürlich in weiterer Folge dann irgendwann auch in Ruhe, je nach Stadium der Herzinsuffizienz. Und das ist das Tricky an dieser HFpEF, weil sie visuell eigentlich im linken Ventrikel von der prozentuellen Auswurffraktion unauffällig ist. Und wir kennen es jetzt natürlich, die Säulenmodelle der Herzinsuffizienztherapie, die Medikation ist nicht entsprechend wirksam. Wenn man sich da jetzt kurz den Diagnosealgorithmus durchdenkt, in einerseits brauchen wir die Klinik, ein erhöhtes BNP, also irgendeinen Biomarker, der uns das anzeigt, ein Echo. Wenn das Echo irgendwie abnormal ist, dann kann man natürlich in weiterer Folge noch unterscheiden, HFpEF, also die EF ist über 50, mild reduced oder reduced. Und dann muss man entsprechend die Therapie einleiten. Hier haben wir nochmal das Säulenmodell. Bedeutet, wir brauchen ACE-Hemmer, bei Pril-Intoleranz natürlich Sartane, Beta-Blocker, weil sie natürlich auch den Sympathikotonus hemmen und das Herzzeitvolumen, also das Herz ein bisschen schonen. Und Mineralrezeptorantagonisten bei den Diuretika, insofern deswegen, weil sie das Cardiac Remodeling, also jene Prozesse, die dazu führen, dass wenn das Herz überlastet ist, es sich auch umbaut, ein bisschen entgegenwirken. Eine tolle Substanz sind jetzt auch die Angiotensin-Renin-Neprilysin-Inhibitoren, das Sagubitril-Valsartan oder auch Entresto bekannt. Das macht irgendwie alles, ist wunderbar, es kostet aber mal ein bisschen und deswegen ist es im Moment noch chefarztpflichtig bei uns. Und der Hot Shit im Moment, Entschuldigung den Ausdruck, sind die SGLT2-Inhibitoren. Weil die natürlich einerseits die Diabeteslast senken, weil sie eine Glukosurie fördern und andererseits aber auch als zusätzliches mildes Diuretikum natürlich auch wieder Preload und Afterload senken. Das ist die Summe der Therapeutika, die ihr bei der Herzinsuffizienz anwenden müsst. Da sei wieder erwähnt, bei der HFpEF sind die nicht so wirksam. Hier mal so Standarddosierungen. Wenn ihr dann mal in die Qual der Wahl kommt, euch die auszusuchen, in Wirklichkeit ist es egal, welches Pril ihr verwendet, welchen Beta-Blocker ihr verwendet oder welches Sartan ihr verwendet. Die Unterschiede sind eigentlich marginal. Entresto, Sagubitril, Valsartan, wie bereits erwähnt, ist chefarztpflichtig, kostet nämlich 80 Euro im Monat, ist glaube ich auch nur für ein Jahr bewilligbar und ist nur bei der HFrEF 35% und bei ausgereizter Standardtherapie verschreibbar. Wie viel noch? 15 Minuten? Passt. Ich habe das jetzt thematisch so aufgebaut, jetzt kommen wir ein bisschen nämlich in die Elektrophysiologie. Was ist jetzt die Folge von Patienten, die dauernd diese Flüssigkeitsdysbalance haben? Man hat im Jahre 2005, das New England hat das publiziert, herausgefunden, dass diese Patienten, also man hat es nicht herausgefunden, man hat gewusst, dass die eigentlich immer einen plötzlichen Herztod leiden können. Aus irgendeinem Grund fallen diese Patienten plötzlich um, haben ein Kammerflimmern, sind tot. Deswegen hat man sich gedacht, implantieren wir denen einen Defibrillator. Was hat sich gezeigt bei den ICDs? Naja, recht signifikant, wenn man Patienten mit Herzinsuffizienz, und da ist jetzt noch von gar keiner Extratherapie, von keiner Elektrophysiologie, von keiner Resynchronisationstherapie die Rede, einfach wenn man denen nur einen Defi implantiert, haben die schon ein signifikant längeres Überleben. Allein nur der Defi. Das heißt, merkt euch, Patienten, die unter einer Herzinsuffizienz leiden, sind einfach einem Risiko ausgesetzt, einen plötzlichen Herztod zu bekommen. Und deswegen ICD-Therapie. So schaut das ungefähr aus. Es gibt mittlerweile schon welche, die unter den Musculus serratus irgendwie implantiert werden und die fast gar nicht mehr sichtbar werden. Auch Beispiele sind die jungen Fußballer, die das jetzt zum Beispiel immer wieder bekommen. Die Folge davon, man hat sich gedacht, na gut, Patienten mit Herzinsuffizienz, wir sehen jetzt, der linke Ventrikel ist riesig oder der rechte ist riesig. Das heißt, auch in der Elektrophysiologie muss es da irgendwelche Störungen geben, dass irgendein Teil der Herzreizweiterleitung gestört ist. Die Folge davon ist, dass die Ventrikel nicht mehr synchron schlagen. Man hat sich deswegen überlegt, Sonden zu legen und eine Resynchronisationstherapie einzuleiten. Wir kommen gleich dazu, oft abgekürzt mit CRT, Cardiac Resynchronization Therapy. Und man sieht, Wenn man den Patienten einer Resynchronisationstherapie unterzieht, inklusive Defibrillator, dann können die nicht nur länger leben, aber sind auch viel freier im Therapieintervall. Also die müssen nicht so häufig hospitalisiert werden, weil diese Resynchronisationstherapie auch dabei hilft und unterstützt, dass die Patienten adäquat pumpen. So schaut das ungefähr aus. Wir haben das Aggregat, das wird meistens unter der Subklavia, also unter dem Schlüsselbein irgendwo montiert, links oder rechts, aber meistens eher links, was ich so gesehen habe, eingeschwemmt. Und dann gibt es eine Sonde, die in den Sinus coronarius hineinführt und den linken Ventrikel stimuliert, eine, die rechts stimuliert und eine, die im rechten Vorhof sitzt. Und also je nachdem, was es für eine Technik ist, wie es angewendet wird, gibt es einige, die Informationen zum Aggregat schicken und dann wieder aussenden, beziehungsweise im schlimmsten Fall natürlich als Defi fungieren. Die Folge davon ist, hier als Grafik aufgezeichnet, physiologisch, mit A ist die Aortenklappe gemeint, mit M die Mitralklappe, linker Ventrikel, hier ist der rechte Ventrikel, Tricuspidal, Pulmonalklappe. Wir sehen, dass das relativ gleich miteinander funktioniert. Wenn wir hier die Ejektionsphase des rechten Ventrikels über die des linken Ventrikels legen, fast identisch. Genauso wie hier. Wenn wir uns jetzt einen Patienten mit Linkschenkelblock anschauen, und das ist ja das Problem bei der Herzinsuffizienz, weil der linke Ventrikel bläht sich ja so auf, kommt es zu einer Verlängerung der Ejektionsphase des linken Ventrikels und auch zu einer Verlängerung der Füllungsphase. Und wir sehen vor allem hier, dass zwischen Aortenklappenschluss und Mitralklappenöffnung eine deutliche Verzögerung sichtbar ist. Hier unten nochmal mit dem EKG schön dargestellt. Und mit dieser Resynchronisationstherapie kann man dem ein bisschen entgegenwirken. Und durch Studien gezeigt, ich zeige euch hier nochmal die Kurve, sieht man natürlich die Überleben auch wesentlich besser und länger. Hier war noch einmal kurz nur zusammengefasst, was man Patienten mit HEFREF macht, die schon von der Therapie her ausgereizt sind. Wenn sie eine niedrige linksventrikuläre Ejektionsfraktion haben, also eine HEFREF, und einen schmalen QRS noch haben, also noch nicht so wahnsinnig breit sind, bekommen sie nur einen ICD, nur einen Defibrillator. Wenn sich aber zeigt, dass der QRS über 130 Millisekunden ist, also sie einen deutlichen Schenkelblock zeigen, dann können sie einen CRTT bekommen. Das ist die Indikation dafür. Wenn ihr jetzt im Notfall einem Patienten mit Herzinsuffizienz begegnet und ihr möchtet euch überlegen, was können da alles die Gründe sein, möchte ich euch wieder dieses Akronym nahelegen. ACS kann natürlich eine Ursache für eine akute Herzinsuffizienz sein, genauso wie der hypertensive Notfall, Arrhythmien, mechanische Ursachen oder die Lungenembolie.
Du hast eine Frage aus dem Chat.
Ja, bitte.
Was beinhaltet die CRT?
Am Bild gezeigt ist das genau hier, das ist das Aggregat. Und dann haben wir eben eine Sonde im Sinus coronarius, eine, die im rechten Ventrikel drinnen ist und eine, die im rechten Vorhof drinnen sitzt. Das beinhaltet ein CRT, Cardiac Resynchronization Therapy. Also die braucht man auf jeden Fall. Und je nachdem, ob Sie einen Pacemaker oder Defibrillator haben, können Sie auch unterschiedlich noch kodiert werden. So genau mit der Elektrophysiologie kenne ich mich da jetzt ehrlicherweise aber auch nicht aus. So. Wie viel Furosemid gebe ich? Das ist natürlich immer die Frage, wenn ihr dann zu solchen Patienten kommt. Lasix. Lasix ist so de facto immer das einzige Ding, was man spritzen möchte. Auch hier möchte ich wieder auf House of God verweisen. Das Einzige, wo man wirklich mit dem Lasix aufpassen muss, natürlich ist die Hypotonie. Also wenn die Patienten schon ordentlich hypoton sind, dann will man sie nicht unbedingt noch weiter abschießen. Da möchte man vielleicht in erster Linie mal ein bisschen mit Inotropika starten, wobei da natürlich immer die Frage ist, ob sie schon intensivpflichtig sind oder nicht. Wenn sie aber von der Hypotonie eigentlich in Ordnung sind, also eine Systole über 100 haben, kann man mit Lasix starten. Vorausgesetzt, sie sind nicht massiv hypokaliem. Das sind die zwei wesentlichen Nebenwirkungen, die man immer im Auge haben muss, wenn man Lasix startet. Wenn das Kalium in Ordnung ist und wenn sie vom Druck sich gut halten, Lasix ist the way to go. Hier ein Beispiel, um diese drei Formeln ein bisschen zu zeigen. Auch da, wenn es da jetzt um genaue Fragen der Dosierungen geht, das macht jeder Oberarzt wieder anders. Man kann die Visite am Montag starten mit Oberarzt A und der gibt 80 Lasix und man kann die Visite mit Oberarzt B am Mittwoch starten und der gibt 100 Lasix. Eigentlich Geschmackssache. Aber wenn ihr euch ein bisschen einen Überblick schaffen wollt, 75 Jahre die Frau mit einem BUN von 43 und einem Kreia von 1,8, relativ normgewichtig, normalen Blutdruck. Ihr startet nach der ersten Formel mit ungefähr 120 Milligramm Furosemid, nach der zweiten Formel mit ungefähr 80 und bei der dritten mit ungefähr 100. Idealerweise aufgeteilt auf zwei Dosen, früh und Mittag. Nie am Abend geben, wenn ihr es am Abend gebt, dann rennen euch die Leute aufs Klo in der Nacht. Das ist der Standard. Genau. Nitro könnte man eventuell auch dazugeben zum Venous Pooling, aber da Vorsicht bei der Aortenstenose, wenn ihr dem Patienten nämlich die Vorlast senkt. Bei der Aortenstenose ist das Problem, dass der linke Ventrikel einen gewissen Widerstand gegen den Aorta leisten muss. Und wenn ihr da die Vorlast des Herzens nehmt, dann nehmt ihr auch die Kraft des Pumpens. Dann können Sie Patienten ziemlich schädigen. LMNOP wäre auch so ein Akronym für die Therapie. LASIX, wie bereits erwähnt, auch hier wieder Morphium, genauso wie vorher in der Dosierung titriert am ehesten. Ich würde es nicht, also fraktioniert geben, ich würde es jetzt nicht kurz reinlaufen lassen. Morphium ist wirklich super, um dieses Asthma-Kardial einfach wegzunehmen. Nitro gegebenenfalls, Sauerstoff und natürlich Druck, das P für Positive Pressure, CPAP-Ventilierung, wenn die Patienten es von der Bewusstseinsqualität her zulassen. Typische Beispiel, wenn ihr zum Beispiel, also wenn ihr euch Werte anschauen möchtet wegen CPAP, ich kann euch da Notfallmedizin sehr gut empfehlen, da findet man immer wieder interessante Beispiele. Je kritischer die Patienten sind natürlich, desto mehr Strom brauchen sie. Das haben wir eigentlich jetzt ganz gut besprochen. Das Einzige, genau, wir sind hier prinzipiell in dieser Grafik, sieht man die akute Herzinsuffizienz und wie sie behandelt wird. Und ihr seht es eigentlich hier, egal ob sie gut oder schlecht perfundiert sind, Schleifendiuretika, also LASIX ist the way to go, immer eigentlich. Vielleicht hier nur interessant hervorzuheben, wenn diese Patienten hypoperfundiert sind, also sich beginnen in einem Schock zu entwickeln, dann kann es sein, je nachdem, ob es schon Organschaden gibt, könnte man eventuell einen Mechanical Circulatory Support andenken, sprich ECMO oder Impeller, also Systeme, die das Herz unterstützen. Wenn sie aber eigentlich klinisch in Ordnung, also klinisch zwar auffällig sind, aber die Organe sich noch nicht schädigend zeigen, kann man eventuell auch eine Dialyse als Endstage machen, genauso wie hier. Dann möchte ich euch das T-Sign, wir haben jetzt schon ein bisschen Echo ja auch besprochen, nicht vorenthalten. Wenn sich in der parasternalen kurzen Achse der linke Ventrikel und der rechte Ventrikel so präsentieren, dass das intraventrikuläre Septum sich eindehnt und ein D formt, dann schaut das im Echo hier normal aus. Und rechts im Vergleich dazu das Design, rechter Ventrikel, linker Ventrikel, ist ein typisches Zeichen für Rechtsherzbelastung. Rund, Design. Auch relativ einfach zum Raussuchen. Quiz 2 werden wir überspringen, denke ich. Ist jeder d'accord? Ich hätte die Snickers sonst gern. Nein, es geht sich nicht aus. Ich weiß schon, dass das Problem war. Das letzte Jahr war die Kollegin am Nachmittag nicht da und dann habe ich die vollen 3 Stunden ausgenutzt. So war das. Gut, gibt es Fragen generell an der Stelle? Kurz und knackig, der dritte Teil. Herzrhythmusstörungen. Bradykardie und Tachykardie, Herzrhythmusstörungen. Alles, was zwischen 60 Mal die Minute schlägt und 100 Mal die Minute schlägt, ist de facto keine Tachy- oder Bradykardie-Rhythmusstörung. Das passt für uns. Alles, was darüber oder darunter ist, ist entsprechende Definition. Wir sehen hier, allein schon als Blickdiagnose, wenn man sich das EKG anschaut und Kastall zählt, ich weiß nicht, wer von euch diese Methode gerne macht, aber ich zähle gerne diese Kastall dazwischen und dividiere sie mir dann durch 300 oder 600, je nachdem, sieht man eigentlich schon eine ziemliche bradykardische Herzrhythmusstörung. Alternativ dazu, kaum Kastall mehr Platz, tachykardische Herzrhythmusstörung. Ursachen, wieder Hunderttausende, habe in der Kardiologie üblicherweise die KHK, beziehungsweise Faktoren, die dem Lebensstil geschuldet sind, wenn man so will. Aber es können auch andere Faktoren, es können auch andere Organe schuld sein. 2 schockbare Rhythmen, die ich euch nicht vorenthalten möchte, sprich, wenn ihr diese seht, dann dürft ihr mit Strom darüber schocken. Punkt 1 und Punkt 2. Das obere ist eine pulslose ventrikuläre Tachykardie. P deswegen, weil wenn die Patienten so vor euch sind und könnten sie theoretisch noch ein Bewusstsein haben, das kann durchaus passieren. Die Definition, wann sie reanimationspflichtig und eben schockbar sind, in dem Fall gemäß ERCs, muss eine pulslose ventrikuläre Tachykardie sein. Eine ventrikuläre Tachykardie ist natürlich genauso auch zum Schocken eigentlich. Und hier natürlich das Kammerflimmern. Die muss man sich merken. Kommen wir in die andere Richtung, zu den Bradykarden-Herzrhythmusstörungen. Üblicherweise Sixinus, AV-Block oder was man immer wieder auch sieht, ist das V-Flimmern, das Tachybradysyndrome auslösen kann. Also entweder zu langsame Patienten, also zu langsame Herzrhythmen erzeugt oder auch zu schnelle. Beim Sixinus-Syndrom ist es so, wir haben es jetzt zum Beispiel auch schon behandelt mit der KHK, kommt es zu einem Ausfall des Sinusknotens und dahin in weiterer Folge zu einem Ersatzrhythmus weiter distal gelegen der Weiterleitung und zu einer Bradykardie. Wir sehen das hier nochmal ganz genau. Hier sind Sinusknoten. Wenn es hier zu einem Ausfall kommt, dann kommt es weiter distal gelegen, also im Bereich der Hisschen Bündel, zu einem Ersatzrhythmus und einer Bradykardie folglich. Der AV-Block hingegen bezeichnet vor allem jene Blockierungen, die sich hier im Bereich des Hisschen Bündels, also des atrioventrikulären Bündels, befinden, wo der Sinusknoten verfeuert, aber der elektrische Impuls nicht durch kann. Und da unterscheidet man natürlich verschiedene Blöcke. Zum Ersten jetzt einmal den Sig Sinus, wenn wir hier jetzt keine P-Welle sehen. Hier sehen wir aber eigentlich eine ganz schöne. Das ist kein Sig Sinus, hätte ich jetzt gesagt. Da später kommt dann ein Sig Sinus, wenn man so will. AV-Blöcke. Also wenn wir uns das hier anschauen, P-QRS hat hier eine gewisse fixe Distanz. Im nächsten Schlag wird diese Distanz zwischen P und QRS wieder länger. Im nächsten Schlag wird es wieder länger. Im nächsten wird es wieder länger, sprich wir haben ein Problem im Bereich der AV-Weiterleitung und im sechsten Schlag oder im fünften Schlag fällt plötzlich der QRS-Komplex aus. Wir haben einen AV-Block zweiten Grades und per Definition, wenn dieser AV-Zeit immer länger wird, einen Wenckebach. Hier unten, wiederum, wenn man sich das anschaut, wir haben eine P-Welle, einen QRS-Komplex, dann eine negative T-Welle, dann lange irgendwie nichts, dann wieder ein P, wieder QRS. Hier haben wir offensichtlich eine Dysynchronisation zwischen P und QRS, ein AV-Block 3. Also immer länger werdend, ein Wenckebach und dann ein ausbleibender QRS versus hier komplett entkoppelt, P-Welle, P-Welle, P-Welle und dann irgendwann ein QRS. V-Block 3. Genau. Wenn man diese EKGs oft sieht, ist manchmal die Frage, warum sind manche, wenn man sich jetzt den Ersatzrhythmus anschaut, wenn die weiter distal gelegen sind, warum ist manchmal der QRS schmal und manchmal ist er breit? Das entscheidet vor allem dann, je nachdem, wo diese Blockade ist. Also wenn sie weiter oben diese Blockade ist und wir den Ersatzrhythmus noch weiter oben im Bereich des Hisschen Bündels haben, dann entstehen noch relativ schmale QRS-Komplexe. Wenn jedoch die Blockierung weiter unten ist, wir sehen es hier im Schwarzen hier markiert, dann entstehen breite QRS-Komplexe. Die Therapie ist eigentlich relativ einfach. Wir brauchen eigentlich immer einen Schrittmacher. Sig Sinus, wir müssen den Sinusknoten überspringen. Sprich, wir implantieren im Bereich des Sinusknotens eine Sonde, die mir den Vorhof ausmisst. Diese führt dann ein Signal zum Aggregat, was sich eben irgendwo im Bereich der Subclavia befindet. Und von dort geht dann wieder eine weitere Sonde im Bereich des linken Ventrikels. Und wenn kein Signal ankommt, wird der linke Ventrikel stimuliert und wir kriegen dann einen Auswurf. So ist ungefähr das Prinzip des Pacemakers. Und je nachdem, wie höhergradig diese Blockierung ist, sprechen wir von 1 bis 3. So schaut es dann ungefähr aus. Ein Aggregat, wie bereits gesagt, unter dem Schlüsselbein und dies führt dann je nachdem, einerseits eben hier haben wir diese Sonde, die sensed im Bereich des Vorhofs, führt das Signal zurück zum Aggregat und das Aggregat schickt dann einen Impuls in den Ventrikel, so wird der AV-Block dann übersprungen. Genau. Was können wir jetzt machen, wenn so ein Patient vor uns ist, wir diese EKGs sehen, die sind unglaublich langsam, das ist ja oft schon eine Blitzdiagnose, man kann versuchen mit Atropin zu überbrücken, ist eine Option. Oft weiß man in der ersten Situation nicht, was für eine Form des AV-Blocks das ist. Oft hilft es einfach aber auch nichts. Man kann es aber sehr häufig wiederholen. Alternative ist, dass man einen Suprablitz aufzieht, wenn diese Patienten sehr kritisch sind, sprich man nimmt sich Adrenalin und gibt es in eine Kurzinfusion und lässt das den Patienten einfach reinfließen. Das sind natürlich alles Pusher-Methoden. Ja. Es geht darum, wenn der Patient vor euch eingeht und ihr schnell irgendwas machen müsst, das den Patienten halbwegs stabilisiert. Aber eigentlich sollte man externes Pacing anwenden. Das ist natürlich immer die Methode der Wahl. Wenn ihr mal in diesen Genuss kommt, ein externes Pacing anwenden zu müssen, dann auch an eine gewisse Sedierung denken. Da könnte man sich zum Beispiel Dormicum geben oder Fentanyl, irgendwie sowas, je nachdem, womit man sich am besten auskennt. Das V-Flimmern werde ich, glaube ich, überspringen, weil das einfach ein sehr breites Thema ist. Kann aber prinzipiell auch Tachybrade, Herzrhythmusstörungen auslösen. Ist ein eigenes Thema.
Das haben wir dann auch morgen
im EKG. Passt. Wichtig vielleicht noch, wenn ihr im EKG einmal so eine Deltawelle seht, die sieht man da tatsächlich nicht so selten, ist hier im Bereich des QRS-Komplexes so ein D-Delta. Ich merke es mir irgendwie so, dass es wie ein D ausschaut, ja, wie so ein Zelt, ein Delta. Dann ist es ein Hinweis für ein sogenanntes Präexzitationssyndrom. Sprich, wir haben im Bereich der Vorhöfe irgendwo ein Bündel, das zusätzlich leitet. Ja, ein accessorisches Bündel heißt das. Im schlimmsten Fall kann das bei manchen Patienten dazu führen, dass sie eine sogenannte AV-Reentry-Tachykardie, zum Beispiel beim Wolff-Parkinson-White-Syndrom, bekommen. Ist eine hochkritische Situation, in der die Patienten oft defibrilliert werden müssen, wenn man dieses aber und auch einen plötzlichen Herztod erleiden können. Behandlung davon ist eine elektrophysiologische Untersuchung. Sprich, wenn man zum Beispiel mit 18 die Männerwissens zum Bundesheer geschickt wird und dort diese Delta-Welle entdeckt wird, kann man da eigentlich relativ schnell eingreifen. Man sieht das, man geht zu einem Elektrophysiologen und der verödet einem dieses extra Bündel und damit ist dieses Problem eigentlich gelöst. Delta-Welle. Die Therapie in der Situation wäre Arschmalin, könnte man geben, wenn sie tachykard sind. Ansonsten, wie gesagt, die elektrophysiologische Untersuchung. Schauen wir, ob ich da noch irgendwas habe. Gut. Ich glaube, von der Zeit... Ah, eine Sache möchte ich noch kurz zeigen. Und ich glaube, dann haben wir es, oder? Eine kurze Wiener Erfindung möchte ich noch vorstellen. Und zwar haben wir es im AKH irgendwann einmal auch geschafft, tatsächlich ins New England zu kommen. Und zwar, dass der Professor Holzer von der Universitätsklinik für Notfallmedizin. Heutzutage ist es üblich, wenn Patienten reanimiert werden, erfolgreich reanimiert werden, dass diese gekühlt werden. Vielleicht haben das manche von euch, die schon Erfahrung in diese Richtung gesammelt haben, auch schon gesehen. Diese Erkenntnis, dass das Patienten hilft beim neurologischen Outcome und auch generell bei der Regeneration, wurde bereits 2002 erfolgreich publiziert und kommt, wie gesagt, aus Wien. Es hat sich nämlich damals gezeigt, wenn man Patienten nach erfolgreicher Reanimation in einer Kernkörpertemperatur von 32 bis 34 Grad kühlt, haben sie ein wesentlich besseres Survival, als wenn man sie überhaupt nicht kühlt. Hier nochmal eine kurze Liste, ich glaube, ihr habt das jetzt eh wunderbar alle ausgedruckt, an Medikamenten, die ich euch einfach so mal quer durch die Bank ausgedruckt habe, die ihr euch gerne nochmal anschauen könnt. Das wäre es dann von meiner Seite. Gibt es Fragen?
Gibt es Fragen aus dem Chat vielleicht? Dann großen Dank. Es ist kein leichtes Thema, kardiologische Notfälle in so kurzer Zeit eigentlich darzustellen. Das machst du aber trotzdem immer ganz gut, dass es wirklich so gebündelt ist. Ich würde euch bitten, dass wir pünktlich um 17:40 wieder anfangen, ja, dass wir auch der nächsten Kollegin dann ausreichend Zeit lassen. Und ja, also wir haben 15 Minuten Pause und wir bedanken dich noch einmal.
Danke. Danke für den Satz.